Musikgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Musikgespräch, wieder mit Anna und Maria aus Berlin. Wir haben heute eine besondere Folge für euch, weil sie einem Geburtstagskind gewidmet ist. Ihr wisst es natürlich alle schon vom Titel. Es geht um Leonard Cohen, der dieses Jahr seinen 90. Geburtstag feiern würde. Und zwar, um es ganz genau zu sagen, am 21. September. Wir haben uns entschlossen, eine Folge zu machen, weil Leonard Cohen einer von Annas absoluten Lieblingskünstlern ist. Und ich mich natürlich immer sehr darüber freue, die musikalischen Crushs meiner Schwester ein bisschen besser kennenzulernen.
Das ist sehr nett von dir. Ja, Leonard Cohen begleitet mich tatsächlich schon einen großen Teil meines langen und wichtigen Lebens. Entdeckt habe ich ihn tatsächlich per Zufall. Soll ich erzählen, wie ich ihn entdeckt habe?
Ja, natürlich.
Und zwar, die Geschichte ist nicht besonders originell, habe ich mir mal damals noch den MP3-Player meines Vaters ausgeliehen, weil meiner irgendwie kaputt war, weil ich beim Spazierengehen Musik hören wollte. Und da tauchte in einer Playlist auf Suzanne von Leonard Cohen und ich habe diese Stimme gehört und diesen hypnotischen, rätselhaften Text und hatte so ein Gefühl, was man hat, wenn man den Himmel ansieht und einmal alle Wolken beiseite schiebt und man sieht irgendwie in die Klarheit hinter die Wolken. Also es war schon fast so eine Art Erweckungserlebnis. Auf jeden Fall dachte ich mir, boah, wie übel schön ist das eigentlich. Und seither bin ich fast ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl, was diese Musik in mir auslöst. Das ist meine nicht sehr wissenschaftliche Perspektive.
Die kann ich aber gleich noch um eine weitere nicht wissenschaftliche Anekdote ergänzen. Ich erinnere mich nämlich, Anna, wie wir beide vor einigen Jahren mal gemeinsam in Konstanz am Hafen am Bodensee entlang spazierten. Und irgendwie war es so eine schöne, leicht romantische Stimmung und wir kamen an einem Straßensänger vorbei. Und ich glaube, du sagtest irgendwas von, ach, jetzt Leonard Cohen oder so. Und dann fing er nämlich an, Suzanne zu singen. Und
Das war ein schöner Moment, das weiß ich noch. Also Suzanne ist, denke ich, auch eines der Lieder, was sehr bekannt ist, auch bei den Leuten, die jetzt vielleicht keine Leonard Cohen-Fanatiker sind. Aber das Lied, was man ja eigentlich kennt, weil es zu den meist gecoverten Titeln der Musikgeschichte gehört, war 2021 und in Deutschland 2022 kam so ein dokumentarisches Biopic heraus, das hieß Leonard Cohen, Hallelujah, A Journey, A Song. Und im Wesentlichen ging es um die Genese dieses Songs, Hallelujah, den Leonard Cohen mehrfach umgeschrieben hat und an dessen Text er sich die Zähne ausgebissen hat.
Ich habe auch gelesen, dass er mehrere Notizbücher mit Vorüberlegungen zu diesem Text gefüllt hat und dass das Lied in seiner ursprünglichen Version sage und schreibe 80 Strophen hatte. Und
diese 80 Strophen werden, glaube ich, heute nicht mehr so in Gänze gesungen.
Es sind meistens nur noch 6.
Genau. Aber falls ihr das Original nicht kennt, kennt ihr vielleicht die Coverversion von Rufus Wainwright aus dem Soundtrack von Shrek.
So habe ich das Lied kennengelernt und ich schäme mich nicht, es zu sagen, dass ich es, glaube ich, 2002 während meines Austauschjahres in Kanada beim Musikabend meiner Highschool gesungen habe. Ich hoffe, dieses Video taucht niemals irgendwo auf.
Ich finde, es zeugt von gutem Geschmack, denn nicht nur du hast es gesungen, sondern auch
Jeff Buckley,
Bono. Also es tauchen immer wieder neue Coverversionen auf. Und mit diesem Lied ist man, finde ich, auch schon so relativ nahe dem Markenversprechen, möchte ich es jetzt mal nennen, von Leonard Cohen. Denn es ist so eine Fusion aus sinnlichen und spirituellen Inhalten, die in einer sehr rätselhaften, sehr poetischen Sprache kulminieren und auf eine recht einfache, aber zu Herzen gehende Melodie treffen.
Er wurde, wie schon erwähnt, am 21. September 1934 in Montreal geboren, als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie. Und er studierte später in Quebec an der McGill University und später führte es ihn tatsächlich auch kurz nach New York an die Columbia. Mich interessiert immer sehr die Universitäten, wo die Leute waren. Er gab sein musikalisches Debüt tatsächlich erst 1967 mit einem Album mit dem relativ trockenen Titel Songs of Leonard Cohen. Und da war er tatsächlich schon 33 Jahre alt.
Also an alle aspirierenden Singer-Songwriters in the closet out there, it's never too late.
Es ist nie zu spät. Er war natürlich auch vorher bereits künstlerisch aktiv auf andere Weise. Dazu kommen wir gleich. Aber schauen wir erstmal, wie es nach diesem Debüt weiterging. 1970 brach er zu seiner ersten größeren Tour auf, die ihn unter anderem zum Isle of Wight Festival führte. Und da trat er nämlich auf, gemeinsam mit Jimi Hendrix, Joan Baez und Joni Mitchell. Also eine wirklich illustre Gesellschaft. Er war danach eigentlich relativ kontinuierlich aktiv und zeichnete sich dadurch aus, dass er stilistisch sehr, sehr wandelbar war. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Es gibt gerade diese, dieses Wandelbare, was er hatte, wurde auch von den Kritiken immer sehr honoriert. Es gibt eine ganz tolle Rezension, die ich gefunden habe, 1993 zu seinem Album The Future. Da wurde in der Zeitschrift Hi-Fi Vision geschrieben über das, was gesungen wurde. Cohens Lieder sind ein flammendes Plädoyer für die alles heilende Kraft der Liebe, wenn er mit gebrochener Stimme Schmerz, Zärtlichkeit und Sehnsucht durchlebt. Dabei ist er einst so karge Folky musikalisch himmelweit entfernt vom leise genäselten Suzanne der 60s. Seinen apokalyptischen Poprock hat er diesmal in süffige und stellenweise sogar bombastische Arrangements gekleidet. Also hier schon der Hinweis darauf, auf die verschiedenen Stile, mit denen sich Leonard Cohen beschäftigte. 1994 zog er sich vorübergehend aus dem Musikgeschäft zurück und ging dann in ein Kloster des Zen-Meisters Roshi Yoshu Sasaki auf dem Mount San Antonio in Los Angeles zur Selbstfindung 1996 und ließ sich da zum buddhistischen Mönch ordinieren.
Und das ist ja wirklich beeindruckend. Das ist für mich doch ein Beleg, dass er diese Persona des Sinnsuchers nicht nur behauptet hat, sondern doch auch mit Leben gefüllt hat, denn so ein paar Jahre in so ein Kloster zu gehen, ist ja ein Commitment.
Absolut. Und er wuchs ja selbst in einer jüdischen Familie auf, hat aber immer wieder betont, dass der Buddhismus und das Judentum in dem Fall für ihn keinen Widerspruch darstellen. Also es stimmt auch, was du vorhin schon angedeutet hast, dass diese Spiritualität und das Beschäftigen mit spirituellen Inhalten für ihn ganz zentral war. Es kam dann 2008 zu einem Comeback, dem aber, muss man sagen, auch ein gewisser wirtschaftlicher Zwang innewohnte. Denn seine langjährige Managerin, wie sich rausstellte, hatte über Jahre lang Gelder veruntreut.
Und kurzzeitige Geliebte. I wonder if there's a backstory.
Ah, ich verstehe. Auf jeden Fall war das Geld weg, auch aus seinem Pensionsfonds. Und es gibt ein paar Aussagen davon, dass er sagt, dass er schon immer, also er hatte viel Geld, aber er hat dieses Geld sich da nicht drum gekümmert. Er hat es nicht beobachtet, wie er sagte. Und das fiel ihm quasi auf die Füße. Und im November 2016, wenige Wochen vor seinem Tod, erschien sein letztes Album You Want It Darker, was natürlich vor dem Hintergrund irgendwie auch ein sprechender Titel ist.
Es geht ums Abschiednehmen und auch um ein bisschen traurigen, pessimistischen Blick auf die Welt. Und ich weiß noch, dass mich damals diese sehr zärtlichen, aber sehr düsteren Texte von You Want It Darker sehr mitgenommen haben. Denn wer sich erinnert, weiß, dass der Tod von Leonard Cohen mehr oder weniger zusammenfiel mit der Wahl von Donald Trump.
2016, dieses Annus Horribilis, genau.
Und dann hörte ich diese wahnsinnig traurigen Texte aus You Want It Darker, wo es immer heißt, irgendwie so, I didn't know I had permission to murder and to blame, you want it darker, you kill the flame. Also so eine leichte Desillusionierung, eine leichte bis mittelschwere Desillusionierung schwingt in diesen Texten mit. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie so die Nachrichten geschaut, so irgendwie die Welt steht Kopf, Donald Trump wird gewählt, und in meinem Kopf spulte sich der Song You Want It Darker ab, und ich dachte mir, now it's over.
Es ist schon sehr interessant, es gibt ja auch immer wieder in der klassischen Musik, wenn man sie denn so nennen mag, Fälle, wo das Spätwerk auch so sprechende Titel hat. Man denke an Strauss' Vier letzte Lieder und so weiter und so fort. Ach, Anna, ich könnte mit dir stundenlang über all diese Dinge sprechen, aber kommen wir mal ein bisschen weiter. Er starb, wie eben schon gesagt, am 7. November 2016 im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. Und ich muss natürlich einen Credit geben für diesen Kurzüberblick. Und zwar stammt das aus der Bibel der Musikwissenschaft, dem MGG-Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart, wo es einen tollen Artikel von Laura Patricia Fleischer gibt. Und in diesem Artikel gibt es auch einen ganz wunderbaren Werküberblick mit diesem wirklich beeindruckenden Oeuvre. Es gibt natürlich auch weitere Biografien, die werde ich nicht alle referieren, sondern ich empfehle einen Blick in unsere Literaturliste. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, nämlich zu der spannenden Frage, was hat Leonard Cohen gemacht, bevor er sein musikalisches Debüt feierte?
Und jetzt Drumrolls, Drumrolls. Er war nämlich
Schriftsteller.
In erster Linie Dichter. Er hat wohl sich auch an der Romangattung versucht. Es gibt so einen Roman mit dem schönen Titel Beautiful Losers, einen Titel, den auch Fitzgerald hätte ausgewählt haben können für eine seiner Romane. Aber zurück zum Thema. Ein anderer berühmter Gedichtband, der, glaube ich, auch in nicht wenigen Bücherregalen steht, ist Flowers for Hitler.
Auch ein sehr sprechender Titel.
Genau, und eben auch sein Komponieren, wenn man das so nennen möchte, oder sein Songwriting, geht sehr stark von der Sprache aus.
Und ein anderer Dichter, der für ihn ganz wichtig war und von dem er immer ein bisschen sagt, das sei sein Erweckungserlebnis gewesen, dichterischer Art, war der spanische Dichter Federico García Lorca. Und er sagt darüber, ich übersetze die Zitate jetzt schamlos auf Deutsch, Lorca hat mich erzogen, er war mein Lehrer darin, die Würde des Schmerzes zu erkennen und ihn mit Stolz und Hingabe zu verstehen. Und wie du schon erwähnt hast, haben sich bei ihm aber trotzdem Lyrik und Musik, Lyrik und Lied früh getroffen, denn er hat schon früh selber seine Gedichte auch angefangen zu vertonen und trat in kleinen Cafés mit Gitarre oder einer Jazz-Kombo auf, wo er Vertonungen seiner Gedichte spielte.
Ich finde aber trotzdem, dass bis heute die Texte eigentlich der Hauptqualitätsmarker seiner Musik sind. Also diese Texte haben eine große poetische Qualität und eine große, große Rätselhaftigkeit und Unverständlichkeit. Und manchmal gibt es so Bilder, die fast surreal oder absurd sind, wobei es auch sein kann, dass sie auf mich sehr säkularisierten Menschen nur deswegen surreal oder absurd wirken, weil ich viele von den alttestamentarischen Anspielungen, die zum Teil darin enthalten sind, nicht lesen kann. Aber wie gesagt, also die Texte kreisen immer um ein Konglomerat aus spirituellen Themen, sehr vom Judentum inspiriert, einer unbestimmten poetischen Sehnsucht nach Schönheit und natürlich um die transzendente Erfahrung der körperlichen Liebe. Ich würde sagen, bei einem Großteil der Leonard Cohen-Texte ist es so, dass man sich ab einem gewissen Punkt fragt, Moment mal, singt er über eine Frau oder über Gott?
Das ist ein sehr guter Hinweis. Es gibt auch in einer Biografie, die ich mir angeschaut habe, von Sylvie Simmons, gibt es ein Kapitel, das heißt The Hallelujah of the Orgasm. Das stützt deine These, ja.
Ich möchte kurz ein Textbeispiel geben, und zwar aus dem Song Suzanne, den wir eingangs schon erwähnt hatten. Und zwar geht dort der berühmte Text wie folgt. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind. And then you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Es war jetzt ein etwas langer Auszug, aber ich finde, der macht sehr schön deutlich, wie fließend die Grenzen sind, von der Beschreibung einer Frau, einer Liebe, auch einer körperlichen Anziehung zu so einer religiösen Erfahrung.
Das ist übrigens auch ein Gedankengut aus meiner geliebten Romantik und gab es natürlich auch schon vorher. Wir haben, glaube ich, um ein bisschen zu cross-referenzen, in unserer Weihnachtsoratorium-Folge auch schon kurz darüber gesprochen, über diese Idee der himmlischen Braut, der Marienverehrung und auch diese Idee, dass das Einfahren des Heiligen Geistes auch schon eine sexuelle Erfahrung quasi war.
Jenseits der religiösen Themen gibt es einfach immer wieder Bilder, die sich zumindest für mein einfaches Gemüt jeder letztgültigen Dechiffrierung entziehen. Und das macht für mich wirklich ihren zeitlosen Reiz aus. Mir fällt nur spontan ein Beispiel aus einem meiner Lieblingssongs, Take This Waltz. Das fängt schon an. This waltz with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Also dieses Bild von einem Walzer, der eigentlich wie so ein Seeungeheuer durch die Gezeiten schwimmt und gleichzeitig aber so ein bisschen nach Tod und Alkohol duftet. Das ist ein Bild, was ich finde, was so zum Nachdenken anregt, aber für das es keine Erklärung gibt.
Es hat ein bisschen so, es atmet so ein bisschen Fin de Siècle-Vibes, ne?
Absolut, genau. Ja.
Es gibt ein Interview mit Leonard Cohen, wo es genau um diese Frage ging, inwiefern seine Texte schwer zu entschlüsseln sind. Und da hat er gesagt, dass er ganz einverstanden mit dieser Idee ist, dass es eigentlich immer eine Person geben muss, die etwas schöpft und dann eine Person, die sich damit auseinandersetzt. Finde ich als Musikwissenschaftlerin natürlich einen sehr guten und interessanten Gedanken. Er sagt aber auch, dass es Fälle gibt, wo er das eigentlich überflüssig findet. Und da, weil er sagt, eigentlich ist es doch klar. Und da nennt er als Beispiel Bob Dylan und sagt, wenn Bob Dylan singt Blowing in the Wind, würde ihn ja auch niemand fragen, was the wind bedeutet. Ein interessanter Vergleich, der uns später noch beschäftigen wird.
Aber interessant, dass er selber der Meinung war, es gibt quasi keinen Da Vinci Code hinter seinen Texten. Ne? Und das erinnert mich an ein Zitat, was ich, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge gebracht habe. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher.
Na, egal. Das können ja die aufmerksamen Hörer
rausfinden. Und zwar ging es in dem Zitat, ging es in dem Zitat auch tatsächlich um jenen berühmten Song Halleluja. Und als er mal erklären sollte, worum es in Halleluja geht, sagte er folgende Worte: You look around and you see a world that is impenetrable, that cannot be made sense of. You either raise your fist or you say Halleluja. I try to do both. Und das deckt sich so ein bisschen mit meinem Eindruck, dass da jemand ist, der der Absurdität der Welt, ne? Also a world that cannot be made sense of, versucht, ein poetisches Gewand zu geben und dadurch lernt, besser in ihr zu leben. Also eigentlich ist es ein Survival-Mechanism, das Dichten.
Übrigens, Zitat stammt aus unserer Weihnachtsoratoriumsfolge.
Ah.
Genau, jetzt habe ich den HörerInnen natürlich Arbeit abgenommen. Es ist interessant, denn das, was wir jetzt gerade besprechen, dass diese Texte so tiefgründig sind und auch so viele Anknüpfungspunkte bieten, das spiegelt sich tatsächlich auch generell in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Leonard Cohen wider, die nämlich tatsächlich vor allem in der Literaturwissenschaft und in der Theologie stattfindet. Natürlich nicht ausschließlich, das sage ich ganz deutlich, nicht ausschließlich, aber doch sehr stark. Und da werden ganz oft, man hat das Gefühl, es wird ganz oft doch versucht, dieser Da Vinci Code dahinter zu entschlüsseln. Und es gibt so wiederkehrende Fragen, die gestellt werden. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Winfried Siemerling, Discoveries of the Other, Alterity in the Work of Leonard Cohen. Also es geht um Alterität zweier aufeinander bezogener, sich bedingender Identitäten. Also es geht ganz viel um Sinnsuche und um die Frage, welches Bild, welche Konstellation konstituiert was. Also es ist wirklich sehr, sehr interessante, aber sehr schwere Kost. Und dann gibt es ein anderes Beispiel von Aubrey Glaser, das heißt Tangle of Matter and Ghost, Leonard Cohen's Post-Secular Songbook of Mysticism. Da geht es um eben diese theologischen Referenzen in seinem Werk, die ja auch, wie wir schon angesprochen haben, zwischen den Religionen hin und her wabern.
Was mich mal interessieren würde, hat sich irgendjemand mal auseinandergesetzt mit dem potenziell politischen Gehalt von Leonard Cohens Texten?
Ja, es gibt auch dazu Studien, weil er ja auch sich in einigen seiner Liedern zum Beispiel mit dem Holocaust befasst hat und so weiter. Ohne dass ich jetzt die gesamte Leonard Cohen-Literatur kennen würde.
Wie?
So ehrlich muss ich sein, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das allerdings nicht das vorherrschende Thema ist. Vielleicht hat es auch schon ein bisschen mit dieser Persona zu tun. Ne? Er war nicht unpolitisch, aber das, was quasi bleibt, was transportiert wird, ist schon dieses sehr Spirituelle und auch dieses sehr stark in Richtung Erotik und Liebe gehende, absolut, auch in der Forschung.
Absolut, wobei ich den Eindruck habe, aber vielleicht ist der Eindruck auch falsch, dass es durchaus Lieder gibt, die ein bisschen politischer gelesen werden könnten. Und da denke ich konkret an zwei Alben, die etwas später entstanden sind, nämlich in den 80ern und in den 90ern. Das erste ist, glaube ich, I'm Your Man. Und das zweite, Anfang der 90er, was du schon erwähnt hast, das sogenannte Album The Future. Mhm. Und interessanterweise waren das auch die beiden Alben, wo er auch musikalisch neue Gefilde betreten hat, nämlich zum ersten Mal, er kommt ja eigentlich aus der Folkmusik und seine frühen Alben bestehen eigentlich nur aus Stimme und Gitarre, aber für The Future und auch schon früher in den 80er Jahren experimentiert er mit Elektronik und Synths. Also es ist eine ganz andere Klangsprache. Und es gibt diesen berühmten Song First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Kennt man bestimmt. Mhm. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, then we take Berlin. Und ich, aber vielleicht ist das auch ist da auch der Wunsch der Vater des Gedanken, lese darin gerne einen skeptisch-ironischen Kommentar auf den Kampf der Systeme, was ja so ein typischer 80er-Jahre-Topos ist, und vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik an diesem Wachstums-Mindset. Aber gut, das ist Interpretation, ne? Und dann das andere Lied, was mir einfällt, ist eben von diesem Album The Future. Und das ist noch misanthropischer. Und das in einer Zeit, wo ja alle von The End of History sprachen, also nach dem Mauerfall, der Meinung waren, eigentlich sind alle historischen Konflikte gelöst und jetzt wird eigentlich alles nur noch besser und toller. Und Leonard Cohens Take on the Future war aber gar nicht so positiv. In dem Song, der heißt glaube ich sogar The Future, singt er: Give me back the Berlin Wall, give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother, it is murder. Things are going to slide in all directions. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and has overturned the order of the soul. When they said repent, I wonder what they meant. Aber wie gesagt, du hast recht, auch das bewegt sich ja noch in einem sehr spirituellen Bereich und es lässt eine politische Lesart zu, die aber nicht unbedingt gemeint war.
Es ist interessant, dass diese vielfachen Bestrebungen, sich wirklich so intensiv mit Leonard Cohens Texten auseinanderzusetzen, die haben natürlich auch zu Kritik daran geführt. Und weil du anfangs diesen Film Halleluja erwähnt hast, da habe ich eine Filmkritik zu gefunden, der im Prinzip dem Film gar nichts Böses will und sagt, der wäre gut gemacht und so weiter. Er findet aber, Ulrich Kriest heißt der Rezensent, dass generell Leonard Cohen und seine Texte viel zu ernst genommen werden. Und er schreibt relativ polemisch: Um die eigentümliche Komik des dokumentarischen Porträts gutieren zu können, ist es vielleicht ratsam, darauf hinzuweisen, dass sich die passionierten Leonard Cohen-Exegeten einst mindestens genauso enervierend generierten wie die erklärten Dylanologen, bis ihnen der Literaturnobelpreis 2016 signalisierte, dass jetzt alle zu Exegeten von Bob Dylan werden müssten. Also, wir haben ja hier auch schon das Wort der Exegese, ne, der Deutung von Bibelstellen. Mhm. Es hat natürlich ein bisschen was Jünger und Hymnenhaftes.
Absolut. Und man könnte ja vielleicht auch sagen, dass also letztlich ist dieser Leonard Cohen ja in seinen Texten eigentlich einer, der sich dann doch nicht in die Karten schauen lässt. Das ist so ein bisschen wie Horoskop. oder Wettervorhersage. Man kann da immer so ein bisschen reinlesen, was man reinlesen will. Ne? Also während ich in The Future, also ich, Anna, eine Kritik an einer neoliberalen Aufbruchsmentalität lese, lesen das andere da vielleicht gar nicht drin, sondern da ist für jeden was dabei. Wer auf der Suche nach Erotik ist, findet sie. Wer auf der Suche nach Spiritualität ist, findet sie. Wer auf der Suche ist nach einfach so ein bisschen melancholischem Blablabla, findet es auch.
Was natürlich, darauf wird in diesem MGG-Artikel auch sehr schön hingewiesen, was natürlich tatsächlich auch ein Problem ist dieser sehr textzentrierten Forschung, ist, dass sie hin und wieder dazu führt, also die Musik wird einfach marginalisiert, ne? Es bleibt oft allein auf der deskriptiven Ebene oder, und das ist ein bisschen die andere Seite, dass die Musik abgewertet wird und oft eine so eine Art Einfachheit der Musik suggeriert wird, also die einfach hinter der Lyrik zurücktritt. Und das ist ja ein Thema, was in der Vokalmusik immer wieder auftritt, ne? Die Frage nach Text, Musik, was ist zuerst?
Prima la musica dopo le parole.
Genau, etwas, was sich bis ins Kunstlied zurückverfolgen lässt. Ich empfehle bei der Stelle nochmal die Kunstliedfolge. Und da ist natürlich immer die Frage, inwiefern kann man oder sollte man diese Texte, die vertont wurden, das sind ja auch lange nicht alle, wirklich unabhängig von der Musik betrachten. Dennoch ist es natürlich so, dass gerade wegen dieser unbestreitbaren lyrischen Qualitäten der Texte Leonard Cohen auch sehr oft mit Bob Dylan verglichen wurde.
Und da würde ich sagen, ist eben der große Unterschied, dass Leonard Cohens Texte meiner Meinung nach eben auch gut alleine stehen können. Also, dass sie wirklich eine sehr literarische Natur haben. Und bei Bob Dylan würde ich da nicht so mitgehen. Ich würde mitgehen, natürlich sind das geniale Texte und Bob Dylan hat seine ganz eigene Art und Weise, durch sehr einfache Worte, sehr einfache, fast banale Bilder zu erschaffen, die aber eine unglaubliche, transzendente, hypnotische, poetische Sogkraft haben. Allerdings, finde ich, entfalten sie das nur, wenn sie auch gesungen werden. Mhm. Ich finde, wenn man die liest, dann denkt man sich so ein bisschen, jo. Und also, oder man denkt sich vielleicht auch ein bisschen mehr als nur das. Aber ich finde, einfach nur gelesen, finde ich die Dylan-Lyrics so ein bisschen underwhelming. Gesungen finde ich sie total schön, wobei ich ja immer noch finde, dass Joan Baez die Bob Dylan-Lieder viel schöner interpretiert als Bob Dylan selber, aber das ist ein anderes Thema. Deshalb hat es mich ja damals auch ein bisschen Wunder genommen, dass der Literaturnobelpreis ausgerechnet an Bob Dylan ging, denn ich finde, man hätte ihn durchaus auch Leonard Cohen verleihen können.
Und das wenige Wochen vor Leonard Cohens Tod.
Also ich meine, The Audacity, gut, das konnten sie nicht wissen.
Nein. Aber es ist natürlich was, was in dieser allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung wieder diesen Vergleich total angeheizt hat. Es gibt übrigens auch eine Anekdote von einem Gespräch zwischen Bob Dylan und Leonard Cohen. Angeblich zeigte Bob Dylan Leonard Cohen seinen Song I and I und Cohen fragte, wie lange Bob Dylan dafür gebraucht hatte. Und Dylan erwiderte, eine Viertelstunde. Und Leonard Cohen zeigte dann Bob Dylan Hallelujah of all songs. Und Dylan zeigte sich beeindruckt und fragte, wie lange er wiederum daran gefeilt habe. Und Cohen sagte ausweichend ein paar Jahre, weil er sich nicht traute zuzugeben, dass es eigentlich sogar über 5 waren.
Naja, wobei man sagen könnte, beide sind halt so die zwei Seiten der gleichen Münze. Bob Dylan ist halt ein anderes Klischee von Genie. Ne?
Ja, also die unwashed Phenomenon, der einfach, wo es aus ihm rausfließt,
ohne Mühe. Wie es in dem schönen Song von Joan Baez heißt, genau. Diamonds and Rust, the unwashed Phenomenon, the original vagabond. Also wie ein, so ein bisschen Mozart-mäßig, wie ein großes, spielendes, geniales Kind, aus dem das einfach rauskommt. Und Leonard Cohen ist eben der Zauderer, der Zweifler, der intellektuelle Haderer, der die Stirn in Falten legt und sein Whiskyglas schwenkt und sich denkt, ach, welches Wort, kann ich nur gebrauchen, um die ganze Schlechtigkeit der Welt zum Klingen zu bringen.
Ja, genau, um den Schmerz anzubeten.
Aber ich möchte noch einmal, to prove my point, was die Unterschiedlichkeit der Texte der beiden betrifft, möchte ich noch mal ein kurzes Beispiel bringen. Also, wir erinnern uns, meine These, oder nennen wir es nicht These, nennen wir es Hot Take. Mein Hot Take ist, Leonard Cohens Texte können für sich stehen, Bob Dylans funktionieren nur in Verbindung mit der Musik. Also, wenn ich jetzt mal denke an ein Zitat aus, wie ich schon sagte, einer meiner Lieblingssongs, Take This Waltz, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs here and the moss, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. Im Vergleich dazu Bob Dylans berühmtes und auch von mir sehr geliebtes Don't Think Twice. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, if you don't know by now. Ich meine, einfach so als Text, sagen wir mal, der bringt in mir dann nicht so viel zum Klingen wie der Text von Leonard Cohen. Ich möchte trotzdem nicht bestreiten, bitte, liebe Dylan-Fangemeinde, versteht mich nicht falsch, dass natürlich der Song Think Twice ein wunderbarer Song mit sehr viel Tiefgang ist. Ich meine nur, dass die Textebene als solche nicht auf die gleiche Art und Weise Literatur ist wie die Texte von Leonard Cohen.
Und das war Annas Hot Take.
I said what I said, fight me.
Genau. Leonard Cohen selbst hat sich an verschiedenen Stellen auch durchaus leicht, ich weiß nicht, ob man es humoristisch nennen kann, aber auf jeden Fall ironisch, sarkastisch zu diesem Vergleich geäußert. Unter anderem in einem sehr späten Gedicht, was heißt Kanye West is not Picasso. Und da heißt es, Kanye West is not Picasso, I am Picasso. Jay-Z is not the Dylan of anything, I am the Dylan of anything. I am the Kanye West of the Kanye West, the Kanye West of the great bogus bullshit of bullshit culture. Und es gibt auch ein Interview, in dem er sich so ein bisschen vergleicht mit, dass sie, oder es wurde der Vergleich aufgemacht, dass sie beide eigentlich Maler sind. Der eine sei, Bob Dylan sei der Picasso, darauf rekurriert das, und er sei der Matisse. Es ist also ein Vergleich, der beide immer wieder getroffen hat und mit dem sich Leonard Cohen hier sehr sarkastisch, selbstgefällig auseinandersetzt.
Man darf nicht vergessen, dass Leonard Cohen auch sehr lustig sein konnte. Man denkt immer so an den, an diesen dark, brooding man in seinem Anzug und seiner Sonnenbrille. Aber der war auch ein sehr, sehr großer Selbstironiker. Und auch in seinen späteren Songs, die haben zum Teil wirklich einen sehr humoristischen Unterton. Zum Beispiel der berühmte Song The Tower of Song. Wo es heißt, well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Da muss ich auch sagen, es ist einer der wenigen Stars, die sich auf sehr bescheidene und lustige Art und Weise mit dem eigenen Altern und dem Zerfall auseinandergesetzt haben. Also ich finde, er ist auch gut alt geworden, ne? Also hat auch eben diesen Alterungsprozess mit einem Augenzwinkern begleitet, und auch seine späteren Konzerte waren ja geprägt von einer großen Leichtigkeit und einer fast kindlichen Freude. Wenn man das so sieht, wie er dann später, also bei besagter Tournee, die er eben aus Geldgründen nochmal machen musste, dann da mit über 70 noch über die Bühne hüpfte und sich dann zum Teil hinkniete und so ein bisschen in seinem eigenen Zwiegespräch mit Gott versank, aber auf so eine ganz heitere Art und Weise. Das ist wirklich total wohltuend. kann ich eben nur empfehlen, sich die Live-Mitschnitte von diesen späteren Konzerten mal anzuschauen.
Und bevor auch jetzt durch dieses Zitat aus dem Gedicht Kanye West is not Picasso ein zu selbstgefälliger Eindruck entsteht, das ist natürlich mit sehr viel Ironie und Humor zu lesen. Und es gibt einen weiteren Song, der auch wieder auf diese Idee des Malers rekurriert. Der Song heißt If There Were No Paintings, wo er genau diese angebliche Selbstgefälligkeit, die er in dem anderen Gedicht aufgebaut hat, total mit großer Bescheidenheit relativiert, indem er sagt, If there were no paintings, mine would be very important. Same with my songs. Since this is not the case, let us make haste to get in line well towards the back. Das heißt, dass er in diesem Gedicht schon, ich glaube auch, ohne dass ich Interviews mit ihm dazu gelesen habe, dass er sehr stark nicht nur auf literarischer, sondern auch auf musikalischer oder ich würde mal sagen kulturgeschichtlicher Ebene im Allgemeinen Prozesse und Vorbedingungen und Traditionen verfolgt hat und sich dessen sehr, sehr bewusst war.
Wo du gerade von Malerei sprichst, da fällt mir ein anderer Song ein, der geschrieben wurde von Joni Mitchell. Joni Mitchell gehört zu den vielen, 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 vielen Frauen, die das Vergnügen hatten, Leonard Cohen ein wenig näher und intimer kennenzulernen. Und sie wiederum hat einen sehr lustigen Song geschrieben über dieses Spektrum zwischen Sinnsucher und Lebemann, das Leonard Cohen so wunderbar ausgefüllt hat. Und der Song heißt The Gallery. Und da schreibt sie, When I first saw your gallery, I liked the ones of ladies. Then you began to hang up me, you studied to portray me. Also es ist ein sehr lustiger Song, wo es auch ein bisschen traurig, aber auch lustig, wo es darum geht, dass sie schon auch gemerkt hat, dass er jetzt diese intensive Liebesbeziehung auch so ein bisschen genutzt hat, um sich inspirieren zu lassen.
Und das ist ja durchaus, wie wir eigentlich anfangs, eingangs schon gesagt haben, ein sehr starkes Merkmal seiner Texte, diese sehr spezielle oder sagen wir mal sehr variable Anbetung und Schilderung des weiblichen Körpers oder ja, auch generell.
Also ständig und vor allen Dingen hat man das Gefühl, wenn man sich so durch sein Oeuvre hört, mein Gott, die Welt muss voller toller Frauen sein, was wahrscheinlich auch so ist, weil es in jedem Song um irgendeine andere Frau gibt, die so geht, die irgendwie so die Personifizierung des Mysteriums, der Erlösung und des Sinn des Lebens ist.
In dem MGG-Artikel von Laura Patricia Fleischer heißt es dazu so schön, dabei wechselt der Autor zwischen Machismo, einer spirituellen Anbetung und Mystifizierung des weiblichen Körpers und einer mitunter befremdlichen Wut über gescheiterte Beziehungen, Ablehnung und Verrat.
Naja, befremdlich vielleicht schon, aber leider nicht ungewöhnlich.
Es gibt auch, weil wir schon über den weiblichen Körper und über Sexualität gesprochen haben, in dem Film Halleluja, über den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, eine Stelle, wo es heißt, er changiere zwischen Holiness and Horniness. Und ich habe mir mal erlaubt, das zu übersetzen mit Geistlichkeit und Geilheit, um die Alliteration zu bewahren.
Ich finde, das trifft es wirklich sehr gut. Also trotzdem muss man sagen, es war nicht alles umsonst, denn vielen dieser Frauen hat er mitunter ein musikalisches Denkmal gesetzt. Gut, manche haben es vielleicht auch nur in die Crew seiner Background-Sängerinnen geschafft, aber wenn man Glück hatte, fand man seinen Namen in einem Songtitel wieder. Eine der bekanntesten ist wahrscheinlich So Long Marianne, der bezieht sich auf Marianne Ihlen, mit der er lange auf einer griechischen Insel zusammengelebt hat und die eben unter anderem auch noch inspiriert hat zu dem Song Bird on the Wire. Dann gibt es den Song Chelsea Hotel. Da geht es um Janis Joplin, mit der er wohl auch mal was hatte. Und dann gibt es den sehr schönen, sehr erotischen Song Take This Longing From My Tongue. Und da geht es wohl um eine unerwiderte Leidenschaft zu Nico, der Sängerin von Velvet Underground. Also, wenn ich da so drüber nachdenke, bei aller Verehrung habe ich so das Gefühl, er war wohl auch nur ein ordinärer Schwerenöter, beziehungsweise war er einer derjenigen, der sich nicht entblödet, seiner hormonellen Getriebenheit den Anspruch auf hochgeistigen Weltschmerz zuzuschreiben. Finde ich ja schon ein bisschen lame, muss ich sagen. Leonard, I love you, but you know, that's where you disappoint me.
Na, das ist ja was, was wir bei Goethe zum Beispiel auch sehr häufig
beobachten. Oder bei vielen großen Geistern, die schwankten zwischen
Geistlichkeit und Geilheit. Ja. Genau. Vielleicht sollte das der Untertitel unserer Folge
werden. Aber jetzt mal, all humor aside,
ja.
Ich finde, gut, das ist eine Diskussion, die wir hier nicht abschließend führen können, aber es ist durchaus mal ein Nachdenken wert, ob nicht diese Vermischung von Frau und Gott, wie man sie in seinen Songs findet, nicht auch durchaus ihre problematischen Seiten hat. Wie sage ich das jetzt am besten, auch die Überhöhung eines Menschen kommt einer Entmenschlichung gleich.
Ja. Und auch dadurch wird die angebetete oder geliebte Person ja auch zu einer Projektion und man erspart sich, könnte man sagen, man erspart sich dadurch auch die Auseinandersetzung mit der Person selbst, mit all ihren Herausforderungen.
Und das, denke ich, zum Beispiel ist das, worauf Joni Mitchell in ihrem Song The Gallery recht scharfsinnig anspielt. Und es hat ja auch so ein bisschen was von, wie Leonard Cohen eigentlich selber sagt in seinem wunderbaren Song, The Stranger Song, you were looking for a card so high and wild you would never have to deal another. Also er sucht nach der Frau, in der er Gott findet, und dann stellt er fest, oh Gott, diese Frau ist nicht Gott, sondern nur ein Mensch, was für eine Enttäuschung, und geht weiter auf die Suche, und so wiederholt sich das Spiel und es wiederholt sich und es wiederholt sich.
Um es vielleicht mit einem Zitat zu verdeutlichen, was allen Menschen meiner Generation bekannt sein dürfte. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.
Also besser hätte ich es nicht sagen können. Wir sind Helden, haben es mal wieder auf den Punkt gebracht.
Genau, ein kleiner Stilbruch. Bevor wir versuchen, ein bisschen ein Resümee zu ziehen zu einem Menschen, der sich ja eigentlich jeglichem Resümee und jeglicher Eindeutigkeit entzieht, möchte ich noch zwei Fun Facts anbringen, die ich gefunden habe. Einmal ist Joni Mitchell nicht die Einzige, die Leonard Cohen in ihren Songs erwähnt, sondern er taucht auch auf in dem Nirvana-Song Penny Royalty, wo es heißt in der zweiten Strophe, Give me a Leonard Cohen Afterworld. Also auch hier wieder die Betonung des Spirituellen. Und weniger spirituell. Leonard Cohen hatte im Februar 1986 einen zweiminütigen Gastauftritt in einer Folge der TV-Serie Miami Vice.
Ach Mann, das wollte ich auch sagen.
Als korrupter Interpol-Fahnder. Und er sagt, dass er damit lediglich seine eigenen Kinder beeindrucken wollte, die große Fans der Serie waren. Aber ich finde ja, um seinen Kindern eine Freude zu machen, ist kein Weg zu weit.
Ah, noch ein Fun Fact, der eigentlich weniger ein Fun Fact ist, sondern mehr ein Fact. Was ist das Gegenteil eines Fun Facts? A somber truth. ein Hard Fact, der Eingang finden könnte in unsere Playlist, ist die, dass Leonard Cohen ja auch einmal den Crossover in zumindest die zeitgenössische Klassik geschafft hat, nämlich in Form einer Kooperation mit Philip Glass. Gibt es diese wunderbare, ach Maria, du schaust mich gerade so an, als würdest du das zum ersten Mal hören und ich freue mich so sehr darüber.
I always learn something.
Das Stück, das heißt The Book of Longing, das ist eine Komposition von Philip Glass, für Ensemble, Sänger und Sprecher auf eben dem gleichnamigen Gedichtband von Leonard Cohen. Und die beiden haben das wohl auch in einer Zusammenarbeit gemeinsam entwickelt Und ich stelle mir das, ich wäre so gerne dabei gewesen, wie diese Zusammenarbeit stattgefunden hat. Ich meine, haben die da geredet oder haben die da nur da gesessen und irgendwie finster gen Horizont gestarrt und ihre Whiskygläser geschwenkt und dann gingen beide schweigend nach Hause und am nächsten Tag hat Philip Glass das Stück geschrieben.
Ich werde das mal recherchieren. Es gibt bestimmt schon jemand Kluges, der sich mit der Frage beschäftigt hat. Dann versuchen wir mal einen eleganten Bogen zurückzuschlagen. Wir haben ja eingangs gesagt, wir haben es auch ein bisschen mit einem, oder ein bisschen ist gut, wir haben es mit einem Jubilar zu tun, mit dem 90. Geburtstag. Und da liegt natürlich die Frage nahe, was sagt uns das heute? Oder vielleicht könnte man überlegen, wenn man jetzt noch 10 Jahre weiter spinnt zum 100., was bleibt von Leonard Cohen? Was kann er uns heute noch sagen? Was sagt er uns heute noch?
Für mich ist Leonard Cohen eigentlich ein Romantiker, der sich in der Moderne verlaufen hat. Denn er ist jemand, der in seinen Texten und mit seiner schönen hypnotischen Stimme und seinen melancholischen Melodien auch einen Verlust der Einheit zwischen Mensch und Natur, den Verlust der spirituellen, mystischen, magischen Heimat beklagt und in Worte fasst. Ich würde fast sagen, er ist ein gekränkter Romantiker. Und das habe ich übrigens, Erich Kästner hat mal über sich selber gesagt, er sei kein Alkoholiker, er sei ein gekränkter Idylliker. Das fand ich so lustig. Dann dachte ich, okay, Leonard Cohen ist ein gekränkter Romantiker. Und das, finde ich, kommt unserem Lebensgefühl, das ja auch von Fragmentierung und Entfremdung geprägt ist, durchaus nahe. Diese Sehnsucht, alles in eine große poetische Klammer zusammenzufassen und wieder zusammenzuführen. Und diese Sehnsucht klingt, glaube ich, bis heute in uns nach.
Hier gibt es übrigens noch eine schöne Parallele, weil du vom gekränkten Romantiker sprichst. Heinrich Heine nannte man ja auch den entlaufenden Romantiker, den Romantique des Froquet. Und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, fällt mir auf, dass Heinrich Heine ja auch changiert zwischen sehr lyrischen, spirituellen Texten, die tatsächlich auch Liebe und Spiritualität oft miteinander vereinen und natürlich auch sehr bissigen, ironischen Texten und vielleicht eben jenen Verlust, über den du gerade sprachst, auch schon betrauert hat, nur eben sehr, 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 sehr viel früher.
Und übrigens, wer das heute auf seine Art und Weise auch macht, zumindest in ihren letzten Alben, in ihrem reiferen Werk, und jetzt nicht lachen, ist Lana Del Rey. Vor allen Dingen in den Alben, die während der Pandemie rausgekommen sind, Chemtrails, Over the Country Club und das letzte Album, Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Lana Del Rey ist ja auch so eine Singer-Songwriterin, die sehr mit dem Mysterium spielt und die auch so Texte geschrieben hat wie Leonard Cohen, die sehr vage, rätselhaft und mystisch sind die mit einer modernen Sehnsucht nach Transzendenz durchaus resonieren. Und das ist jetzt vielleicht ein weiterer Hot Take. Mich erinnert diese Funktion von Leonard Cohen als eine romantische Künstlerseele in einer hoffnungslos modern verhedderten Welt auch ein bisschen an Rainer Maria Rilke. Denn der war ja auch einer, der in seinen auch sehr rätselhaften, symbolistischen Texten betrauert hat, was wir durch die Errungenschaft der Moderne auch verloren haben, ja, als Menschen. Insbesondere muss ich daran denken an die Figur des Engels, die kommt in Rilkes, in den Elegien zumindest, immer wieder vor. Und der Engel ist aber kein Engel im Sinne eines Botschafters des Himmels, sondern der Engel ist eigentlich das mystisch-spirituelle abgespaltene Etwas des Menschen, also der Teil des Menschen, der noch in Spiritualität und Religion verwurzelt ist. Und in der Moderne verliert der Mensch sozusagen seinen inneren Engel, wird also in zwei gespalten. Und es gibt ja von Rilke auch dieses diesen Roman, die über den Malte Lauritz Brigge. Wir müssen lachen, weil ich vorher laut darüber nachgedacht habe, wie der Name nochmal ging.
Aber es ist auch wirklich ein kleiner Zungenbrecher.
Ich erinnere mich, dass ich das als junger Mensch mal gelesen habe und diesen Roman durchzieht auch so ein Gefühl von so einer Geworfenheit in a world that cannot be made sense of, wie Leonard Cohen sagen würde. Und die, finde ich, ist dieser postmodernen, schönheitstrunkenen Sehnsucht, die die depressiveren Leonard Cohen-Songs durchzieht, sehr, sehr ähnlich. Ich finde, auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, Leonard Cohen funktioniert als so eine Art zeitloser Erzengel, der so bestimmte Seiten zum Klingen bringt, die wir in der Hektik des Alltags manchmal vergessen zu spielen.
Das war jetzt nicht das knackige 1, 2, 3, 4, 5 Fazit, aber ich finde, du hast sehr schön einfach nochmal aufgefächert diese vielfältigen Anknüpfungspunkte und die Formulierung, die du am Ende verwendet hast mit dem Erzengel, finde ich wirklich sehr schön und ich wage zu behaupten, dass sie Leonard Cohen auch gefallen hätte. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen von der ganzen schweren Kost und den tiefen Gedanken erholen wollt, dann empfehlen wir euch, auf unsere Playlist zu klicken. Playlist und Literaturliste gibt es übrigens, wenn ihr uns über die Homepage des Musikgesprächs hört. Und da habt ihr Links zu all den wunderbaren Songs, die wir erwähnt haben. Hört euch doch einmal durch und schaut, was euch ganz besonders anspricht.
In diesem Sinne, so long.
Tschüss.